In dieser Predigtreihe Sommergrüße predigen wir, also die Leute, die in dieser Gemeinde predigen, über Themen, die uns selber auf den Herzen liegen. Und je besser man uns kennt, desto weniger überrascht ist man vermutlich bei dem Thema und dem Inhalt, über das wir predigen. So ging mir das zum Beispiel letzte Woche bei Jörns Predigt. Ich habe an viele Gespräche und Diskussionen zwischen mir und Jörn denken müssen und die ganz aufmerksam haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass er mich zwischendurch angeguckt hat, wo wir so den ein oder anderen Insider hatten. Genau, das sind aber natürlich auch Themen, die uns in dieser Gemeinde beschäftigen, weil wir ja als Prediger auch in dieser Gemeinde leben und in Beziehung stehen. Ich bin hauptberuflich Sonderpädagoge. Also ich arbeite an einer Schule als Lehrer und meine Schüler zeichnet insgesamt aus, dass sie mit ihrem Verhalten hier und da anecken. Man ist sich aber auch recht nah, man lernt sich gut kennen, hier und da ergeben sich auch ganz interessante Gespräche und witzige Dialoge und einen möchte ich euch mal erzählen. Das war nicht weit vor den Ferien im Hauswirtschaftsunterricht beim Gemüseschnibbeln. Da sagte ein Schüler zu einem anderen, ich trenne mich heute von meiner Freundin, die nervt die ganze Zeit. Und dann antwortete ein anderer direkt, ja, mach das, alle Frauen nerven. Und dann mischte sich ein dritter Schüler ein und sagte, hey, das stimmt nicht, nicht alle Frauen nerven. Und der Schüler, der sich von seiner Freundin trennen wollte, guckte ihn an und sagte, jetzt mal ganz ehrlich, kennst du irgendeine Frau, die nicht nervt? Und dann sagte der Schüler, überlegte kurz, sagte, nein. Und dann überlegte er ein bisschen und sah ganz verzweifelt aus und dann sagte er, ja, aber ich kenne ja auch nicht alle. Und dann passierte das, was in so einem Gespräch immer passiert irgendwann, zumindest bei meinen Schülern, wenn die mich kennen. Alle drei drehten sich zu mir und guckten mich an. Und einer sagte, Herr Arndt, jetzt mal ehrlich, Ihre Frau nervt doch auch, oder? Warum erzähle ich das? Ihr seid vermutlich alle gespannt, was ich geantwortet habe. Ich halte euch mal kurz hin. Ich habe an dieser diese Situation schon ein paar Freunden erzählt, weil ich diese lustig fand. Und an dieser Stelle, wo ich gerade aufgehört habe, haben mich alle unterbrochen und gesagt, und was hast du geantwortet? Irgendwie merkt man, das kann man so nicht stehen lassen. Man kann sich doch nicht von jemandem trennen, nur weil er nervt. Und was für ein Frauenbild haben diese Jungs im Kopf? Wir merken irgendwie, man kann doch nicht einfach gehen, nur weil einem etwas nicht passt oder weil es irgendwie anstrengend werden könnte. Und ich glaube, es ist gut, dass sich da in uns etwas regt, das sagt, das kann man so nicht stehen lassen. Deshalb will ich heute darüber reden, warum und wie wir als Christen streiten sollten, statt einfach zu gehen oder den Mund zu halten, wenn uns etwas nicht passt. Aber auch, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass so konstruktiver Streit, eine echte Diskussion, ein Auseinandersetzen, den anderen verstehen wollen, dass wir das so ein bisschen verlernt haben. Spätestens seit Corona habe ich so ein bisschen den Eindruck, viele Menschen sagen sehr laut und auch manchmal unreflektiert ihre Meinung und andere sagen lieber gar nichts. Man könnte den Eindruck bekommen, es gibt zu jedem Thema eigentlich nur zwei ganz grundsätzlich verschiedene Haltungen. Und wenn ich mir nicht sicher bin oder keine Lust auf eine Auseinandersetzung habe, dann halte ich lieber den Mund. Bitte hat aus 1. Korinther 12 und 13 vorgelesen. Und zuerst geht es darum in Kapitel 12, wie sehr wir als Christen einander bereichern, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Und dann in Kapitel 13 haut Paulus nochmal richtig einen raus und ich lese euch nur den Anfang nochmal kurz vor. Da steht nämlich 1. Korinther 13, ab dem Vers 1. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das alles hinausführt. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Klingt für mich nervig. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Aber wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist das Allerwichtigste. Vieles andere ist wichtig, aber im Verhältnis zu ihr ist alles andere unwichtig. Jesus selbst wird einmal gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Ist eine zentrale Stelle, wird auch in mehreren Evangelien erzählt. Ich lese mal aus Matthäus 22 vor. Matthäus 22, ab Vers 36. Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Und in einem seiner letzten Gespräche mit den Jüngern beim Abendmahl sagt er ihnen Folgendes. Ich lese vor aus Johannes 13, ab 34. Johannes 13, ab Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Ich frage euch mal, welche Menschen liebt ihr am meisten? Überlegt mal so im Kopf, was sind die Menschen, für die ihr vielleicht am meisten empfindet? 2 bis 5 wird vermutlich jeder irgendwie finden. Und wenn ich euch jetzt frage, mit wem habt ihr euch in eurem Leben am häufigsten gestritten, dann werdet ihr vermutlich merken, dass es eine gewisse Überschneidung zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Nicht ganz identisch, aber eine größere Überschneidung. Ich habe mich am meisten mit meinen Eltern gestritten, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit guten Freunden und auch engen Arbeitskolleginnen. Ich glaube, so wie Gerd gesagt hat, Reibung, Streit, das ist normal und wichtig. Wenn ich nämlich zu dem stehe, was ich bin, was ich erlebt habe, was ich geworden bin oder wie Gott mich gemacht hat und mich gleichzeitig aber auf mein Gegenüber einlasse, ihn anschaue, ihm zusehe, ihm zuhöre und feststelle, dass er doch anders ist, dass er Dinge anders macht, dass er Dinge anders sieht. Vielleicht stören mich sogar Sachen, die er so macht. Dann kommt es zu einem Streit. Manchmal vielleicht zu einem lauten, bei manchen Leuten vielleicht auch eher ein leiser, der kaum ausformuliert ist. Aber da gibt es eine Störung in der Beziehung, etwas, das herausfordert. Und ich glaube, das ist normal. Ich will sogar sagen, das ist gut so. Ich glaube, viel menschliche Entwicklung, viel Charakterstärke oder Demut und so mancher echter Frieden ist ohne zwischenmenschliche Reibung gar nicht so richtig möglich. Wir brauchen die Irritation, um umzudenken oder um neu zu denken, um uns aufeinander einzulassen oder auch um Gelerntes, was wir schon erfahren haben, festigen zu können, um es krisenfester werden zu lassen. Und auch in der Bibel gibt es viel Lernen, viel Reibung, viel Diskussion. Es ist lang nicht alles klar. Vieles muss mühsam erarbeitet und gelernt werden. Mose, Salomo, Jesus, Petrus, Paulus, alle müssen irgendwie Fragen beantworten und Konflikte klären, die vor ihnen noch nicht geklärt wurden und bearbeitet wurden. Und manchmal finden wir in der Bibel auch einen echten Streit oder eine echte Diskussion. Mose zum Beispiel diskutiert mit Gott am Dornbusch so lange, bis er die Sicherheit hat, was Gott wirklich meint, was Gott wirklich will. Menschen verstehen Gottes Willen nicht immer sofort. Und es ist auch nicht immer alles eindeutig und einfach. Zum Beispiel, wie sich Gesetz und Gnade verhalten in der Bibel. Paulus schreibt darüber eine Abhandlung nach der nächsten und mein Gefühl ist, die Theologen haben nie damit aufgehört, weiter darüber nachzudenken. Oder wie die Heidenmission stattfinden soll, welche Regeln für die neuen Christen gelten, was muss man aus dem Judentum übernehmen und was passt eher nicht so. Das musste ausgefochten werden, da gab es ein Apostelkonzil. Ich glaube, viele Erkenntnisse wachsen erst durch Erfahrung, durch Gebet, manchmal auch durch Diskussion und manchmal auch durch Scheitern, durch Fehler machen. Gott redet zu uns. Manchmal ist es deutlich und einfach, aber oft lässt er uns auch so einen Weg des Ringens, des Denkens, des Erlebens und des Scheiterns gehen, damit wir es wirklich verstehen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern vollständig. Und viele Menschen, auch viele Christen, habe ich den Eindruck, die mögen die Diskussion nicht. Sie ist anstrengend. Manche haben auch Angst vor Irrlehre oder vor Verführung, manche auch vor dem Teufel. Und viele Christen sehen sich nach Klarheit und nach Wahrheit. Und das kann ich gut verstehen, weil ich mich auch danach sehne. Ich möchte auch, dass Dinge klar sind. Aber ich glaube, wir müssen total aufpassen, dass wir nicht aus diesem guten Wunsch heraus unsere Meinung oder Überzeugung als absolute Wahrheit hinstellen, damit sie nicht mehr hinterfragt werden kann. Wenn wir die Wahrheit in ihrer Gänze besitzen würden, dann wären wir nämlich Gott. Und ich glaube, solange wir auf dieser Erde sind, kann es uns immer passieren, dass wir etwas dazulernen oder korrigieren müssen. Und deshalb kann es sein, dass mein Gegenüber tatsächlich recht hat. Oder zumindest teilweise. Dann brauche ich die Demut, von der Jörn letzte Woche gepredigt hat. Und ich brauche aber auch die Sicherheit, von der Jörn letzte Woche gepredigt hat. Ich will euch heute Mut machen, das Gespräch oder wenn es sein muss, auch den Streit zu suchen und auszuhalten. Zu dem zu stehen, was ihr glaubt, wovon ihr überzeugt seid, aber gleichzeitig auch eurem Gegenüber zuzuhören. In der Hoffnung, etwas dazulernen zu können. Wie kann so ein Streit oder so eine Diskussion gelingen? Wie kann das gut werden? Ich habe gerade gesagt, dass es gut ist, wenn man sich auf sein Gegenüber einlässt. Selbst Jesus, der alles weiß und alles kann, von dem sagt die Bibel, dass er an Weisheit und Erkenntnis zunehmen musste. Und er sucht das Gespräch als Kind und als Erwachsener. Er lässt sich auf lange Diskussionen ein. Die Evangelien sind richtig voll von teils hitzigen Gesprächen mit den Pharisäern. Zum Beispiel in Matthäus 23, ganzes Kapitel, kritisiert er die Pharisäer für alles Mögliche. Er sagt, dass sie sich in Details verlieren, dass sie es den Menschen schwer machen, dass sie sich selber toll finden. Und er sagt, was das Wichtigste ist und was sie oft vergessen, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Und wie Jesus mit den Pharisäern redet, das finde ich richtig spannend und deswegen gucken wir uns mal eine Situation oder zwei Situationen etwas genauer an. Die finden wir in Matthäus 12. Matthäus 12 ab Anfang. Zu dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger hatten Hunger und deshalb rissen sie Ehren von den Halmen und aßen die Getreidekörner. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus, sieh doch, was deine Jünger tun, das ist am Sabbat verboten. Jesus antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer hatten Hunger. Da gingen sie in das Haus Gottes und aßen die Schaubrote, obwohl es ihnen verboten war. Nur die Priester durften davon essen. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten? Dadurch entweihen sie den Sabbat und doch machen sie sich nicht schuldig. Ich sage euch, hier geht es um etwas, das wichtiger ist als der Tempel. Ihr habt nicht verstanden, was mit dem Wort gemeint ist, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Sonst würdet ihr diese Männer nicht verurteilen, die keine Schuld auf sich geladen haben. Denn der Menschensohn kann bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus zog weiter und ging in die Synagoge. Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Pharisäer wollten Jesus anklagen, deshalb fragten sie ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Aber Jesus antwortete, stellt euch vor, einer von euch hat nur ein einziges Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube. Wer von euch wird da nicht zufassen und es herausziehen? Ist ein Mensch nicht viel mehr wert als ein Schaf? Deshalb darf man einem Menschen am Sabbat Gutes tun. Dann sagte Jesus zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde so gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und überlegten, wie sie Jesus loswerden konnten. Da passieren ganz spannende Sachen. Ich merke, Jesus lässt sich auf ein Gespräch mit den Pharisäern ein. Dabei sagt er ihnen übrigens nicht, dass sie dumm sind. Im Gegenteil. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, wie er ihre Argumente, ihre Argumentation aufgreift und weiterdenkt, wie er sie selber zitiert und an Dinge erinnert, die sie selber mal an anderer Stelle gesagt haben. Er kennt sie und er lässt sich auf ihre Art zu denken ein. Bei diesem unerlaubten Ehrenessen der Jünger, da macht er was ganz Spannendes, was, weiß ich dank eines Gesprächs mit Christian, wie Whataboutism klingt. Also er wird etwas gefragt, und antwortet damit, was ist eigentlich mit David? Das wirkt so, als ob er vom Thema ablenken will. Aber was er da tatsächlich macht, ist, er sagt, hey, ihr Pharisäer, wisst ihr, warum ich das erlaube? Aus diesem Grund. Und wisst ihr was? Diese Begründung, die kennt ihr doch. So erklärt ihr euch doch, dass David die Schaubrote essen durfte. So erklärt ihr euch doch, dass am Sabbat im Tempel gearbeitet werden darf. Und übrigens in eurem geschätzten Propheten Hosea, den er da zitiert, da wird genau das richtig deutlich. Aber ihr scheint es bisher überlesen zu haben. Barmherzigkeit will Gott, keine Opfer. Man merkt, Jesus lässt sich total auf das Denken der Pharisäer ein. Der ist richtig tief drinne. Tatsächlich zeigt Jesus sogar Gemeinsamkeiten auf, die nicht nur erklären, warum er selber handelt, wie er handelt, sondern die den Pharisäern auch die Möglichkeit bieten, sich ihm anzuschließen. Wie viel Wertschätzung ist das bitte für so einen Streitpartner, wenn man sich so sehr auf das einlässt, wie der andere denkt, was ihm wichtig ist, welche Argumente er benutzt? Jesus nimmt ihre Haltung und ihre Erfahrungen richtig ernst. Er geht darauf ein. Viele Christen vergessen gerne, dass Jesus gar kein Christ war. Er war ein jüdischer Rabbi. Ich glaube, er identifizierte sich sehr viel mehr mit den Pharisäern, als wir uns das vorstellen können. Sie waren seine Gegner, aber er verzichtete sein ganzes Leben darauf, sie als Feinde zu betrachten. Jesus war Jude und im Judentum gab es eine ganz lebendige und gibt es auch heute noch eine ganz lebendige Debattenkultur. Und in den Evangelien sieht man das auch. Wahrheit wird oft im Gespräch gesucht. Jesus diskutiert mit den Rabbinern, er stellt ihnen Fragen und er antwortet manchmal mit Gegenfragen. Er regt zum Nachdenken an, zum Selberdenken, zum Selberverstehen und sich auch selber von der Wahrheit überzeugen. Zur Zeit Jesu gab es zwei große rabbinische Schulen, die von Rabbi Hillel und die von Rabbi Shammai. Jesus hat sie gekannt, das merkt man, weil er vieles von ihnen zitiert. Manches auch korrigiert, ihn hier und da widerspricht, aber man merkt, er ist in den Debatten zu seiner Zeit total drin. Und im Talmud in Shabbat 33a findet sich folgende Geschichte über diese beiden Rabbiner und die macht einiges deutlich, die will ich euch mal kurz vorlesen. Ein Nichtjude kam zu Shammai und sagte, mach mich zum Proselyten, also zum Juden, unter der Bedingung, dass du mir die ganze Tora erklärst, während ich auf einem Fuß stehe. Shammai stieß ihn mit einem Maßstab weg, ein Zeichen seines Ärgers über diese respektlos scheinende Bitte. Dann ging der Mann zu Hillel mit derselben Bitte. Hillel sagte zu ihm, was dir selbst verhasst ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, der Rest ist Kommentar. Geh und lerne. Beides Pharisäer. Shammai war streng, formal, korrekt, Hillel eher barmherzig, geduldig und weit. Und Jesus war ein jüdischer Rabbi, der diese Debatten und diese Streitkultur kannte, der sich da einfügte, der diese Schulen der Pharisäer kannte und der ihre Gedanken und Auslegungen nutzte, der das Gute betonte und das Schlechte hinterfragte und immer wieder auf das Allerwichtigste hinwies, nämlich auf die Herzenshaltung und auf die Gotteserkenntnis und nicht wie die Pharisäer auf die ganz genaue Erläuterung von einzelnen Geboten. Aber er war natürlich nicht nur ein Lehrer, er sprach auch mit Vollmacht, er war Gottes Sohn. Manchmal sagt er auch, so ist es. Und nun können wir Jesus als Beispiel nehmen. Wir können von seiner Art lernen und seine Methoden aneignen. Hat Jörn auch letztens in seiner Predigt gesagt, Jesus ähnlicher werden. Wir können uns also ganz ohne Angst auf unseren Gegenüber einlassen, ihn verstehen wollen und ihm auch unsere Sicht darlegen. Und dabei dürfen wir auch deutlich werden, wenn es wichtig ist. Nun sind wir aber auch nicht Jesus. Das bedeutet, dass vielleicht nicht wir, sondern unser Gegenüber Recht hat. Und das kann es komplizierter machen. Wenn man sich zum Beispiel fragt, wer hat denn nun Recht? Wie ist es denn jetzt wirklich? Und manchmal ist es ja auch nicht egal. Und ich wurde schon häufiger von Menschen ganz unterschiedlichen Alters gefragt, wie kann Gott denn dem einen etwas sagen und dem anderen etwas anderes sagen? Hat mich auch schon ein paar Mal beschäftigt, diese Frage, kommt auch immer wieder. Ich mach's mal an einem Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Lehrer bin und ich bin auch Vater von 3 unterschiedlich alten Kindern. Ich begleite also ganz unterschiedliche Kinder. Ich ändere meine Meinung zu Themen nicht, wenn mich unterschiedliche Kinder fragen. Trotzdem sage ich ihnen aber unterschiedliche Sachen. Es liegt zum einen daran, weil sie in ihrer Entwicklung an ihren unterschiedlichen Stellen sind, weil sie Dinge anders erlebt haben, weil sie einen anderen Charakter haben. Und ich versuche, all diese Umstände bestmöglich für ihre Reifung und Entwicklung zu berücksichtigen. Und es gibt aber auch ein paar wenige Dinge, die sind immer gleich. Egal, wer mich fragt, da antworte ich immer gleich. Und einige von denen hören mir gut zu, andere eher weniger. Manche machen mir vielleicht etwas nach. Für einige bin ich ein großes Vorbild. Für andere bin ich eine gern genommene Umarmung. Und für manche bin ich auch eher ein emotionaler Boxsack. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich bin, dann könnt ihr einfach einen meiner Schüler fragen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, all diese Kinder treffen sich in einem Raum und fangen an, darüber zu reden, wie ich bin. Und ihr hört zu. Dann ist vielleicht am Ende euer Bild von mir immer noch nicht ganz richtig, aber ich glaube, es ist deutlich besser, als wenn ihr nur Joel fragt. Und keiner von meinen Schülern heißt aktuell Joel, deswegen habe ich den Namen benutzt. Ich weiß, das hören viele nicht gerne, aber ich glaube, wir können eine Menge lernen, gerade von den Menschen, die Dinge anders sehen als wir selbst. Und ich glaube, dass wir das nicht nur aushalten sollten, sondern dass wir uns durch so eine Vielfalt an Meinungen und Ansichten oder an Überzeugungen sogar bereichern können, dass Synergieeffekte entstehen. Die Bibel ermutigt uns, haben wir dieses Jahr als Jahreslosung, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles, nicht nur möglichst wenig. Das heißt auch nicht, man muss sich überfordern, aber denkt drüber nach. Und ja, man muss auch sagen, was falsch ist. Die Bibel sagt, an den Früchten wird man Sachen erkennen. Also Gutes bringt Gutes hervor, Schlechtes bringt Schlechtes hervor. Aber man kann sich das Leben sehr leicht machen, und das haben übrigens die Pharisäer auch gemacht, oder sich damit sogar verrennen, dass man sich ständig von irgendetwas und irgendjemandem abgrenzt, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen. In seinen Briefen versucht Paulus oft, die Gemeinden zusammenzuhalten. Er versucht, Spaltungen zu vermeiden. Und das macht er unter anderem im Philipperbrief. Da gab es Streit. Es gab einen Streit, der war sogar so relevant, dass er die einzelnen Konfliktparteien namentlich erwähnt, nämlich Evodia und Syntyche. Und die Philipper waren so eng zusammen und es gab Streit und er erklärt ihnen, wie sie trotz oder im Streit trotzdem zusammenbleiben können. Und das steht in Philipper 2. Philipper 2, ich lese ab Anfang. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Und jetzt kommt da ein Doppelpunkt und er sagt, das, was gilt, was wichtig ist, was alle eint. Er, Jesus, war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. So wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab. Er nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus sagt also, grundsätzlich gilt, liebt einander, achtet einer den anderen höher, seid barmherzig. Aber er spricht auch davon, dass es mahnende Worte gibt. Und in Kapitel 4 formuliert das so, achtet darauf, was wahr ist, was würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Ich formuliere es mal für mich und du darfst es gerne auch so sehen, wenn du möchtest. Ich stehe zu dem, was ich erfahren habe und wovon ich überzeugt bin. Ich weiß, dass vieles davon Gott in mir gewirkt hat. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Ich bin kein Fähnchen im Wind, das immer das sagt, was gerade Applaus bekommt. Aber ich höre auch dir zu. Ich glaube, dass auch du Erfahrungen gemacht und Überzeugungen entwickelt hast. Ich kann von dir lernen. Über Gott, über Menschen und übers Leben. Je ehrlicher wir über uns reden, gerade über unsere Unterschiede, desto eher kann ich etwas verstehen und dazulernen, mich weiterentwickeln. Natürlich fragt man sich auch, okay, gibt es Grenzen für das Verständnis, für das Aufeinanderzugehen? Paulus weiß schon, dass man das nicht mit allen Fragen machen kann, dass man nicht seinen Glauben grundsätzlich von allem und jedem und immer hinterfragen lassen sollte, dass es auch für Offenheit gute Grenzen braucht, die als Schutz dienen. Und deshalb macht er sie auch hier deutlich. Er sagt, ihr lieben Philippa, das, was unverhandelbar ist, ist der Kern unseres Glaubens, Jesus und das, was er für uns getan hat. Das hält uns am Ende zusammen, auch im Streit. Deswegen kommt dieses Gotteslob im Philipperbrief an dieser Stelle. Wenn ich das für uns mal so ein bisschen übersetze, dann machen wir Älteste das auch mal so, dass wir sagen, es gibt Erkenntnis- und Bekenntnisfragen. Bekenntnisfragen sind also Dinge, die wir bekennen, die wichtig sind, die für uns unverhandelbar sind. Den meisten von euch ist der Begriff Glaubensbekenntnis ein Begriff. Dinge, bei denen wir davon überzeugt sind, dass sie einen wichtigen Unterschied für hier und jetzt, aber auch für die Ewigkeit machen. Früher hat man gern gesagt, dass das die Sachen sind, die heilsentscheidend sind. Das sind Dinge, die in der Bibel gut bezeugt sind, die für uns auch gut nachvollziehbar sind und die für uns im Glauben wirklich wichtig sind. Wir glauben, dass Gott sich in seinem Wort uns offenbart, dass er durch seinen Heiligen Geist wirkt. Wir glauben, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass er uns Rettung ermöglicht. Und dafür machen wir Werbung. Wir wollen, dass das möglichst viele Menschen glauben und erfahren. Und wenn du das noch nicht erlebt und erfahren hast, was es bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist, dann nimm das heute an. Sprich mit jemandem aus dem Gebetsteam nach dem Gottesdienst, mit mir, mit jemand anderem aus der Leitung, aus dem Seelsorgeteam. Das ist das Beste, was du hier auf der Erde und auch in Zukunft erleben kannst. Aber es gibt auch nicht nur Bekenntnisfragen, sondern auch Erkenntnisfragen, bei denen ist es oft komplizierter. Bei denen darf man auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben zum Beispiel vor gar nicht so langer Zeit in der Gemeinde unsere Satzung geändert. Gab eine Zeit, da durften Frauen in dieser Gemeinde keine Älteste sein. Und jetzt ist es so, dass es eben keinen Unterschied macht, egal ob man leitet, predigt oder so, Mann oder Frau, das macht keinen Unterschied. Und als wir diese Satzung geändert haben, erinnere ich mich noch, gab es einige Leute aus der Gemeinde, die hatten Tränen in den Augen, weil sie 10 Jahre lang, ein Jahrzehnt darauf gewartet haben, dass sich das in unserer Gemeinde ändert, weil es die frühere Gemeindeleitung die Bibel und auch die Gemeindearbeit in diesem Punkt anders verstanden hat. Aber auch jetzt mit dieser Entscheidung weiß ich, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die das eigentlich anders sehen und die glauben, dass wir ganz konkrete Anweisungen von Paulus ignorieren, so wie wir das jetzt leben. Und die das genauso aushalten. Und ich glaube, dass das kein notwendiges Übel sind, weil wir halt Menschen sind, sondern ich glaube, dass genau das Ausdruck von Gemeinschaft, von Liebe und von Einheit ist. Dem ungebrochenen Willen dazu, den anderen in seiner Andersartigkeit zu lieben. Und dem Eingeständnis, dass unser Wissen und unsere Suche nach Wahrheit auf dieser Erde nie zu Ende gehen wird. An der Liebe untereinander wird man euch erkennen, sagt Jesus. Das gibt er seinen Jüngern mit. Und nach seinem Tod gab es einiges zu streiten. Das finden wir in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Die Apostel mussten viele Fragen klären, wo sie keine direkte Anweisung von Jesus hatten, die sie nicht einfach umsetzen konnten. Aber sie sind in Liebe verbunden geblieben. Zum Ende will ich nochmal deutlich machen, wann es nicht mehr Sinn macht, im Gespräch zu bleiben. Und da habe ich 3,5 Punkte. Der erste Punkt ist, wenn ich merke, ich schaffe das nicht. Diesem Gespräch bin ich eigentlich nicht gewachsen. Vielleicht emotional, vielleicht kognitiv, vielleicht reicht auch meine Zeit dafür nicht aus. Das ist okay. Oder zweitens, wenn ich merke, mein Gegenüber will mir eigentlich gar nicht zuhören, er oder sie will mich gar nicht verstehen, sondern mir eigentlich nur seine Position um die Ohren hauen. Wenn ich es schaffe, höre ich bis zu Ende zu und dann darf ich auch einfach gehen. Wenn mein Gegenüber mich beleidigt oder beschimpft, oder unter Christen leider manchmal auch üblich, einem den ehrlichen Glauben abspricht, dann muss ich das auch nicht weiterführen. Das hat wenig Sinn. Oder der halbe Punkt am Ende, wenn ich bei etwas wirklich keine Erfahrung und keine Ahnung habe und hoffentlich auch keine allzu starke Meinung, dann ist es auch okay zu sagen, du, ich habe keine Ahnung davon. Du kannst mir egal was erzählen, ich höre dir zu, ich kann dir nicht widersprechen und dich nicht bestätigen. Ich möchte mit den Dingen enden, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Meine Schüler haben mich gefragt, ob meine Frau nicht auch nerven würde. Und ich weiß, dass das, was Sie mit Nerven meinen, nicht das ist, was wir uns unter Nerven vorstellen. Für Sie ist nämlich Nerven, wenn jemand zweimal am Tag fragt, wie es Ihnen geht. Oder was Sie gestern gemacht haben. Oder welches Spiel Sie gerade am Handy zocken. Das ist alles schon Nerven. Und deshalb habe ich geantwortet, natürlich nervt sie mich. Und wisst ihr was? Ich nerve sie auch. Und das ist gut so. Ohne dieses Nerven wäre es langweilig. Es gehört dazu. So viele Dinge in meinem Leben habe ich gelernt, weil etwas oder jemand mich genervt hat. Und am allerbesten ging das immer dann, wenn wir beide das Nervige ausgehalten haben, wenn wir zugehört haben, wenn wir verstehen wollten und wenn wir auch dem anderen eine echte Chance gegeben haben, uns zu verstehen. Am Anfang habe ich auch gesagt, was Jesus auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot antwortet. Und ich glaube, das ist immer noch der beste Tipp für eine Auseinandersetzung. Zuerst liebe ich Gott. Es gibt einen, der über allem steht, der mich liebt und den ich liebe. Und das Zweite ist genauso wichtig, meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin davon überzeugt, dass in dieser Formulierung eine ganz, ganz tiefe Wahrheit steckt. Nämlich, ich kann meinen Nächsten immer nur so viel lieben, wie ich mich auch selber liebe. Ich kann meinen Nächsten nur so viel annehmen, wie ich mich auch selber annehme. Ich kann meinem Gegenüber nur erlauben, seine Meinung zu sagen, seine Emotionen zu teilen, mir auch Unbequemes zu sagen, wenn ich mir diese Gedanken und Worte auch selber erlaube. Das ist Liebe. Beide dürfen sein, so wie wir jetzt und hier sind. Lieben heißt, ich bin ich und du bist du. Und ich höre dir zu und du hörst auch mir zu. Und am Ende sind wir hoffentlich beide etwas weiter, haben einander besser verstehen gelernt und auch dazugelernt. Ich will die Predigt beenden, nicht mit meinen Worten, sondern mit Paulus' Worten aus dem Philipperbrief. Philipper 4, ab Vers 4. Besser kann man es einfach nicht sagen. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.